Deutschlandfunk, Andruck.
Willkommen zu unserem Magazin für politische Literatur. Am Mikrofon Katrin Stövesand. Brasilien wählt am Sonntag einen Präsidenten. Offenbar wird sich die Wahl zwischen Amtsinhaber Jair Bolsonaro und dem früheren Präsidenten Lula da Silva entscheiden. Das Buch des Journalisten Niklas Franzen schaut auf Brasilien unter dem Rechtspopulisten Bolsonaro. Wir haben zwei Bücher zur NS-Geschichte in der Sendung. Eines enthält Aufzeichnungen aus dem Führerhauptquartier, die überraschend distanziert daherkommen. Und im zweiten geht es um den November 1942, ein entscheidender Monat im Verlauf des Zweiten Weltkrieges. Der schwedische Autor Peter Englund erzählt die Ereignisse aus der Perspektive von Zeitzeugen aus verschiedenen Ländern. Der belgische Historiker David van Reybroek hat ein Buch über den Unabhängigkeitskampf Indonesiens geschrieben. Und er füllt damit nach eigener Ansicht auch eine deutsche Bildungslücke, wie er in unserem Programm Deutschlandfunk Kultur erklärte.
Als ich meine Forschung zu Indonesien machte, über 6 Jahre, lebte ich 1 Jahr als Stipendiat des DAAD in Berlin. Das war eine tolle Erfahrung und ich ging ganz oft in die Staatsbibliothek in Berlin. Es schockte mich, wie wenige Bücher es dort über Indonesien gab. Und das Wissen über Indonesien, das viertgrößte Land der Welt, war in den Regalen der Staatsbibliothek fast nicht vorhanden.
Außerdem heute bei Andruck ein Buch über Migration und Flucht. An diesem Sonntag wird in Brasilien gewählt. Und zwar entscheidet das Land in erster Runde über die Zukunft von Präsident Jair Bolsonaro. In Umfragen lag der linke Ex-Präsident Lula da Silva zuletzt vor dem rechtspopulistischen Bolsonaro. Dessen erste Amtszeit hat das Land sehr verändert. Über diese politische Zäsur und deren Folgen hat der Journalist und Brasilien-Experte Niklas Franzen ein Buch geschrieben. Brasilien über alles, Bolsonaro und die rechte Revolte. Paul Welsch-Gerra hat es für Andruck gelesen.
Wenige Tage in der jüngeren politischen Geschichte Brasiliens dürften sich so tief in das kollektive Gedächtnis eingebrannt haben wie der 28. Oktober 2018. An diesem Tag gewann der Rechtsradikale Jair Messias Bolsonaro die Stichwahlen zur Präsidentschaft. Ein Super-GAU für seine politische Gegnerschaft und viele marginalisierte Gruppen, gegen die er im Wahlkampf regelmäßig gehetzt hatte. Ein Triumph für die wachsende rechte Bewegung im Land. Knapp 4 Jahre später hat der deutsche Journalist Niklas Franzen ein Buch veröffentlicht, um Bilanz zu ziehen. Wie konnte es zu dem Wahlsieg eines politischen Außenseiters kommen? Welche Kräfte treiben die rechte Revolte an? Und welchen Widerstand gibt es? Franzen, der seit vielen Jahren für zahlreiche Tageszeitungen über brasilianische Politik berichtet, behandelt diese Fragen in 8 Kapiteln kenntnisreich, kritisch und anschaulich.
Die Euphorie muss raus. Aus allen Ecken strömen sie auf die Straße. Einige haben sich in Fahnen gehüllt, andere die Gesichter bemalt. Autos hupen, Feuerwerk kracht, Jubelschreie hallen durch die Hochhausschluchten São Paulos. Es ist der 28. Oktober 2018. Vor wenigen Minuten waren die Ergebnisse der Stichwahl auf allen Kanälen zu sehen. Brasilien stimmte für einen radikalen Neustart.
Reportageelemente und szenische Beschreibungen versetzten die LeserInnen des Buches immer wieder an die Schauplätze des politischen Wandels. Ein illegales Goldgräberschiff in den Tiefen Amazoniens, eine umkämpfte Favela in Rio, ein überfülltes Gefängnis am Stadtrand oder etwa eine Sojafarm im Hinterland. Diese multilokale Erzählweise sorgt nicht nur für eine kurzweilige Lektüre, sie ermöglicht es dem Autor auch, ein differenziertes Bild der diversen sozialen Realitäten des 214 Millionen EinwohnerInnen-Landes zu zeichnen. So lernen wir etwa Sidvaldo Oliveiras kennen, einen evangelikalen Pastor aus der Metropole Belém. Er missioniert, hilft armen Familien und bewundert Bolsonaro. Franzen beschreibt, wie ultrakonservative evangelikale Kirchengruppen in den letzten Jahren überall im Land starken Zulauf erlebt haben. Früh habe Bolsonaro auf eine Allianz mit ihnen gebaut und sich so treue PartnerInnen im Wahlkampf gesichert.
Die Heilsversprechen und charismatischen PastorInnen kommen gerade bei armen BrasilianerInnen gut an. Sie sind dort präsent, wo der Staat fehlt. Die meisten armen Bezirke wurden von der katholischen Kirche, den Kommunen und auch von linken Parteien im Stich gelassen. Es sind Gebiete, in denen es keine Sportplätze, Bibliotheken oder Grünanlagen gibt, die von Gewalt, Verelendung und Perspektivlosigkeit geprägt sind. Der starke Einfluss von Evangelikalen in den armen Stadtteilen erklärt, warum so viele VorstadtbewohnerInnen heute den Rechtsradikalen unterstützen.
Franzen zeigt, wie es radikalen Rechten unter Bolsonaro gelingen konnte, schlagkräftige neue Allianzen zu bilden. Mit rechten InfluencerInnen, Agrarindustrie, aber auch mit einflussreichen Kreisen innerhalb der brasilianischen Sicherheitskräfte. Ob letztere Bolsonaro im Falle einer Wahlniederlage helfen würden, per Putsch die Macht zu erhalten, wagt Franzen nicht zu prognostizieren. Vieles deutet allerdings darauf hin, dass Bolsonaro einen institutionellen Bruch vorbereite. Immer wieder trifft Franzen im Verlaufe des Buches ProtagonistInnen des politischen Wandels. Einfache BürgerInnen, Oppositionelle, aber auch prominente VertreterInnen der brasilianischen Rechten. Sogar Bolsonaro selbst und seinen Ex-Justizminister Sergio Moro. Das Buch profitiert davon, auch weil Franzen immer wieder historisch einordnet und kontextualisiert. Das entschädigt auch für die manchmal etwas hastigen Sprünge zwischen den verschiedenen Kontexten. Wie steht es also um Brasilien kurz vor der nächsten Präsidentschaftswahl? Niklas Franzen kommt zu einem ambivalenten Fazit. Zwar sei Bolsonaro international und innenpolitisch isoliert und mit seiner Corona-Politik gescheitert, ein zahnloser Tiger sei er deshalb aber nicht.
In vielen Punkten war Bolsonaros rechte Revolte erfolgreich. Mit dem Segen der Regierung haben sich fundamentalistische ChristInnen in der Politik festgesetzt. InvasorInnen haben ganze Landstriche erobert. Es sind immer mehr Waffen im Umlauf. Soziale Errungenschaften wurden systematisch zurückgedreht. Die Auswirkungen des rechten Kulturkampfs sind überall sichtbar.
Es sei den noch funktionierenden demokratischen Institutionen zu verdanken, dass Bolsonaro in seiner ersten Amtszeit nicht noch mehr Schaden anrichten konnte. Eine Wiederwahl, davon ist Franzen überzeugt, könnte den autoritären Staatsumbau allerdings zementieren. Franzens Buch ist ohne Zweifel ein essentieller Beitrag dazu, dass die gefährlichen politischen Entwicklungen in Brasilien hierzulande auch jenseits der üblichen Wahlkampfberichterstattung Beachtung finden.
Das Fazit von Paul Welch-Guerra über Niklas Franzen, Brasilien über alles, Bolsonaro und die rechte Revolte. Im Verlag Assoziation A erschienen, die 208 Seiten kosten 18 Euro. Felix Hartlaub, Historiker und Obergefreiter, wurde engagiert, um am offiziellen Kriegstagebuch der Wehrmacht mitzuarbeiten. Nebenbei verfasste er allerdings auch persönliche Aufzeichnungen über seine Arbeit und seine Beobachtungen im Führerhauptquartier. Teile von Hartlaubs Texten wurden schon einmal kurz nach dem Krieg veröffentlicht, aber erst Jahrzehnte später konnten Literaturwissenschaftlerinnen und Historiker für eine gesicherte Textgrundlage sorgen. Jetzt sind Notizen und Skizzen Hartlaubs in einem Band zusammengefasst. Aufzeichnungen aus dem Führerhauptquartier. Wolfgang Stehnke stellt das Buch vor und lässt Hartlaub als erstes selbst im Zitat zu Wort kommen.
Niemand weiß und begreift weniger von der eigenen Zeit als die Zeitgenossen. Mir selbst geht es wenigstens so. Man bleibt in einer so beschämenden Weise in den eigenen Umriss gebannt,
schrieb der gefreute Felix Hartlaub 1941 aus Rumänien an seine Familie. Wenige Monate später wurde der promovierte Historiker durch Vermittlung des Doktorvaters zur Abteilung Kriegstagebuch beim Oberkommando der Wehrmacht versetzt. Als historischer Sachbearbeiter geriet er ins Machtzentrum des selbsternannten Dritten Reiches. An den wechselnden Standorten des Führerhauptquartiers trug Hartlaub bis zum März 1945 aus den Lageberichten von den Fronten des Zweiten Weltkriegs das Material für eine künftige offizielle Geschichtsschreibung zusammen. Nachts verfasste er in Bunkern und Baracken Tagebücher, literarische Skizzen und Briefe. Vorstudien zu einem Werk, das Fragment geblieben ist. Ende April 1945 verloren sich die Spuren des 31-Jährigen in den Trümmern Berlins. Felix Hartlaub, befreundet mit Kommunisten wie Klaus Gysi, dem späteren DDR-Kulturminister, war kein Nationalsozialist. Seinen Vater, Direktor der Mannheimer Kunsthalle und Sammler expressionistischer Malerei, hatten die Nazis gleich 1933 wegen Kulturbolschewismus aus dem Amt gejagt. Mit scharfen Augen beobachtete Felix Hartlaub seine Umgebung, das Wehrmachtspersonal, vom hohen Offizier bis zum einfachen Kraftfahrer und zur Stabshelferin, skizzierte er als Haufen gefälliger Kautschukzwerge. Man schob Dienst, organisierte Lebensmittel von den Bauern der Umgebung und schickte Fresspakete in die Heimat. Beim Kameradschaftsabend mit den Ordonnanzen in der Kantine machte der gefreite Hartlaub notgedrungen mit und porträtierte das Fußvolk des Führerhauptquartiers.
Manchmal eine anzügliche Bemerkung halbwegs ins Bierglas hinein und danach ein geiferndes Sichtzuprosten. Der mit der roten, geil wuchernden Nase, das Unästhetischste, was man sich denken kann. Und der andere, finnige, karpfenäugige. Und bei Kornblumenblau musste er noch mit ihnen schunkeln und zum Schluss auf den Tisch hinaufsteigen.
Des Nachts lockerte der reichlich vorhandene Alkohol eben das militärisch starre Sozialgefüge. Im von Männern dominierten Führerhauptquartier waren die dort beschäftigten Wehrmachtshelferinnen Objekte sexueller Begierde. Zu Hartlaubs Leidwesen richteten die Präferenzen der jungen Frauen sich auf die oberen Ränge. Die Rollenprosa, in der der Autor seine Begegnungen beschreibt, hat die Qualität eines Originaltonhörspiels.
Wenn es schief geht, ich sah von Anfang an haargenau, wie die Sache enden würde. Aber was konnte ich schon sagen, als nur gerade geduldeter Reserveonkel, wo die Feldmarschälle das Maul hielten wie die Rekruten? Gewiss, die Judenfrage drängte zur Lösung. Aber die Methoden, zu denen man griff.
Die unmenschliche Sprache des Nationalsozialismus spiegelte sich in den Kriegstagebüchern der Wehrmacht, denen der Historiker zuarbeitete. Beispiel: der Kampf gegen Partisanen an der Balkanfront. Im NS-Jargon: Bandenbekämpfung. Ironisch bemerkte Hartlaub:
Wer bloß immer die schönen Decknamen für die verschiedenen Bandenunternehmen aufbrachte, die Namen gingen noch lange nicht aus. Waldrausch, Herbststurm, Treibjagd, Hackfleisch, Hundstod.
Die Blutbäder, die die Wehrmacht anrichtete, galt es im offiziellen Bericht jedoch zu verschweigen.
Bloß diese Dinge nicht in die Aufarbeitung nehmen.
Beim Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 im inneren Sperrkreis der Wolfsschanze hörte Hartlaub nur den Knall der Bombe. Der Historiker im Rückblick, er schrieb hier über sich selbst in der dritten Person:
Nachher hatten sie ihm die zerfetzten blutigen Karten angeboten. Auf so etwas müsse die Kriegsgeschichte doch großen Wert legen.
Notizen zur Agonie Nazi-Deutschlands, festgehalten von einem Historiker, der zugleich ein begabter Schriftsteller war. Hartlaubs Beobachtungen aus dem Führerhauptquartier fügen sich zu einem Bild des ganz normalen Wahnsinns einer Diktatur im Kriege. Weltgeschichte, trivial und als bittere Komödie. Eine durchaus lohnende Lektüre.
Findet Wolfgang Stehnke. Und hier die Angaben zum besprochenen Buch Felix Hartlaub, Aufzeichnungen aus dem Führerhauptquartier. Herausgegeben von Gabriele Evens unter Mitarbeit von Matthias Weichelt. Soeben im Surkamp Verlag erschienen, Umfang 192 Seiten, Preis 20 Euro. Vor genau 80 Jahren geriet der Zweite Weltkrieg in eine entscheidende Phase. Deutsche Soldaten hatten zahlreiche Gebiete in Europa überfallen. Sie kämpften in Nordafrika, im Atlantik und am Kaukasus. Das Geschehen lief 1942 auf eine Entscheidung zu. Und diese Phase, den Spätherbst jenes Jahres und den folgenden Winter, hat der schwedische Autor und frühere Kriegsreporter Peter Englund unter die Lupe genommen. Die Ereignisse stellte er aus Sicht von Zeitzeugen dar. In dieser Form hatte er bereits über den Ersten Weltkrieg geschrieben, im Buch Schönheit und Schrecken. Nun also die entscheidende Phase des Zweiten Weltkrieges. Momentum, November 1942, wie sich das Schicksal der Welt entschied. So heißt Peter Englunds Buch und Michael Kuhlmann hat es gelesen.
Geschichte von unten in Form eines Kaleidoskops. Auf diese Art landete Peter Englund vor 10 Jahren mit seiner Geschichte des Ersten Weltkriegs einen internationalen Bestseller. Nun hat er sich dem Zweiten Weltkrieg zugewandt. Er verfolgt, was 40 Menschen in dessen entscheidendem Monat erlebt haben. Englund erläutert:
Die Form ist ein Geflecht aus Biografien. Im Zentrum soll der einzelne Mensch stehen, seine Erlebnisse und nicht zuletzt seine Gefühle. In der Geschichtsschreibung ist diese Form ein Experiment, doch sie entspringt der Erkenntnis, dass die Komplexität der Ereignisse am deutlichsten auf dieser individuellen Ebene sichtbar wird.
So hat Englund höchst verschiedene Schicksale versammelt. Von Soldaten beider Seiten in der Sowjetunion und in Afrika bis hin zu Seeleuten im Atlantik und im Eismeer. Von der Münchner Studentin Sophie Scholl bis hin zu den Filmemachern in Hollywood, die gerade den kriegswichtigen Film Casablanca abdrehen. Von japanischen Soldaten im Pazifikkrieg und australischen Kriegsgefangenen auf Neuguinea bis hin zu den terrorisierten Juden Osteuropas und zu einem Insassen des Konzentrationslagers Treblinka. England stützt sich vor allem auf Tagebücher und Notizen seiner Personen und bettet deren Inhalt in das Gesamtgeschehen ein. Anfangs scheint die Kriegslage tatsächlich noch offen. Doch dann schlagen britische Verbände in Ägypten das deutsche Afrika-Korps zurück. Die Alliierten landen in Algerien und Marokko, der Hauch einer zweiten Front. Zuletzt wird die deutsche 6. Armee in Stalingrad eingekesselt. Kaum eine der hier versammelten 40 Personen, die dies alles miterleben müssen, hat den Krieg gewollt. Geistig sind fast alle dann von ihrem Umfeld mitgerissen worden. Von Ausnahmen wie Sophie Scholl einmal abgesehen. Alle sehnen sich letztlich nach einem Stück friedlicher, berechenbarer Normalität und versuchen irgendwie zu überleben. Die meisten sind noch halbe Kinder, wie der 21-jährige Soldat Willi Peter Rehse aus Duisburg. Knapp ein Jahr zuvor war Rehse beim fehlgeschlagenen Angriff auf Moskau dabei.
Dieses Erlebnis hat Rehse verändert, hat ihn verhärtet und gleichgültig gemacht. Manchmal deprimiert, manchmal mit einer unbegreiflichen und erschreckenden Euphorie erfüllt. Deshalb schreibt er, wenn er Gelegenheit hat. Er schreibt, um zu vergessen und auf diese Weise Mensch zu bleiben. Doch das scheint nicht richtig zu funktionieren. Auch deshalb liest er so viel. Er liest und schreibt auch, um den Kontakt zu seinem alten Ich wiederherzustellen, dem buchverliebten Gymnasiasten. Aber er ist durch den Krieg, wie er schreibt, mir selber seltsam fremd geworden.
Rehse wird diesen Winter überleben und auch noch den darauffolgenden, aber seit der Abwehr der sowjetischen Sommeroffensive 1944 ist er verschollen. Über sein und der anderen Personenschicksal informiert ein kurzer Anhang. Man sollte aber beim Lesen Disziplin wahren und diesen Anhang wirklich erst zum Schluss lesen. Das passt zu einem Hinweis des Autors, was die grundsätzliche Sicht auf den Zweiten Weltkrieg angeht.
Den Ausgang dieses Kampfes als selbstverständlich zu betrachten, ist ein Fehler. Nicht nur, weil das die Opfer zu einem historischen Abstraktum macht, sondern auch, weil es etwas, das damals eine ungewisse und unüberschaubare menschliche Katastrophe war, in spannende, aber im Grunde ungefährliche Epik verwandelt. So kann die gefährliche Illusion entstehen, dass sich all das nicht wiederholen wird.
Beim Lesen denkt man auf Schritt und Tritt an das kluge Wort des Altkanzlers Helmut Schmidt, wonach es besser ist, 100 Stunden umsonst zu verhandeln, als eine Minute zu schießen. Wohl wird die Frage, wie man einem Aggressor wie Hitler begegnen solle, hier nur kurz aufgeworfen, beim Blick auf die aufrechte Londoner Pazifistin Vera Brittain, und nicht beantwortet. Aber die prosaische Schilderung dessen, was Menschen in diesem November 1942 erlebten, macht den Band automatisch zu einem Antikriegsbuch. Wohl gibt es im Anhang ein paar Schnitzer im Detail, etwa rund um die Versenkung des deutschen U-Boots U-604, das im Buch eine Rolle spielt. Und Jazzmusik war in Deutschland nie vollständig und überall verboten, sondern nur in einzelnen Lebensbereichen und im Rundfunk. Schade, dass Peter Englund nicht auch noch einen Apparat mit Quellennachweisen abgefasst hat. Dann wäre sein Buch auch für die Geschichtswissenschaft zitierfähig. Der Inhalt würde es lohnen. Nicht nur im Falle des sowjetischen Kriegsreporters Wassily Grossmann, der bei Stalingrad notierte:
Ein getöteter Russe und ein getöteter Rumäne lagen nebeneinander auf dem Schlachtfeld. Der Rumäne hatte ein Stück Papier mit einer Kinderzeichnung von einem Hasen und einem Boot dabei. Unser Soldat hatte einen Brief. »Lieber Papa, ich vermisse dich so sehr. Komm und besuch uns. Ich wünschte, ich könnte dich sehen, und wenn es nur für eine Stunde ist. Während ich das hier schreibe, laufen die Tränen. Das hat deine Tochter Nina geschrieben.«
Ein Zitat des sowjetischen Kriegsreporters Wassily Grossmann aus Peter Englunds Buch Momentum, November 1942, wie sich das Schicksal der Welt entschied. Aus dem Schwedischen von Susanne Dahmann, erschienen bei Rowohlt Berlin, mit einem Umfang von 672 Seiten und zum Preis von 35 Euro. Rezensent war Michael Kuhlmann. Warum Menschen aufbrechen. So heißt der Untertitel des Buches, um das es jetzt geht. Der Soziologe Thomas Feist befasst sich also mit dem Thema Migration. Nicht nur mit Flucht oder Aufbruch wegen mangelnder Perspektiven, sondern auch mit anderen Formen von Mobilität. Er plädiert für eine gewinnbringende Mobilität für alle Beteiligten und er will in seinem Buch mit einigen Mythen zum Thema Migration aufräumen. Mein Kollege Julius Stucke hat im Interview mit Thomas Feist zunächst gefragt, welche Mythen das sind.
Also um in einem Mythos anzufangen, ist oft, dass wir hören, wir leben in einem Zeitalter der Migration. Migration sei heute so hoch wie nie zuvor in der Geschichte. In der Tat ist zwar der Anteil der Weltbevölkerung an Migranten angestiegen, von 2% in den 60er Jahren bis heute auf 3,6%. Aber dieser Anteil lag im Ende des 19. Jahrhunderts sogar noch höher. Höher als heute. Wir leben also nicht so sehr nur in einem Zeitalter der Migration. Das haben wir schon immer gelebt, seit Anbeginn des Homo sapiens in Afrika, sondern wir leben auch in einem Zeitalter der verstärkten Wahrnehmung von Migration, von Migrationspolitik.
Und diese Veränderung, die wir wahrnehmen, hier in unseren Breiten wahrnehmen als gestiegene Migration, was eben gar nicht unbedingt stimmt, wie Sie sagen, verläuft die denn auf einer Ebene, verläuft die in Zyklen, kann man das sagen? Oder ist es vielleicht sogar eher die Bewegung, dass es weniger wird?
Es wird mehr, das steigt ständig auf moderatem Niveau. Es gibt aber selbstverständlich Ereignisse wie der Krieg in Syrien 2011 und folgende Jahre, der Krieg jetzt in der Ukraine, die dann die Anteil der Geflüchteten an Migranten stark steigen lassen. Mhm. Also insofern sollten wir immer sehr genau hinschauen, von wem ist denn genau die Rede. Ist die Rede von Geflüchteten aus Bürgerkriegen? Ist die Rede von Geschäftsreisenden? Ist die Rede von Kategorien, die wir oft gar nicht als Migranten bezeichnen, also internationale Studierende? Da gibt es ja auch 6 Millionen auf der Welt davon. Oder Expatriate Managers, Manager, die irgendwo anders hin verpflanzt werden für einige Jahre, die wir gar nicht als Migranten wahrnehmen.
Wir haben all diese Kategorien. Brauchen wir die auch oder sind die nur ungut, weil sie eben zu Kategorisierungen führen nach dem Motto guter Flüchtling, schlechter Flüchtling?
Ich denke, die Kategorien werden gebraucht, um beispielsweise rechtliche Entscheidungen über die Aufnahme von Flüchtlingen treffen zu können. Wir sollten aber nicht Kategorien wie Flüchtlinge nehmen und denken, dass wir damit ein soziales Phänomen beschreiben. Denn Menschen migrieren aus den unterschiedlichsten Motiven heraus. Und die wirken in der Regel zusammen. Es gibt in der Regel nicht bloß ein Migrationsmotiv. Also beispielsweise migrieren Menschen selten nur, um ihr Einkommen zu optimieren oder ihre berufliche Perspektive. Es kommen oft andere Punkte noch mit hinzu, wie etwa das verschlechterndes Klima oder der Aufrechterhalt sozialer Bindungen, Familienmigration oder auch Risikomanagement im ländlichen Gebiet um Ernteausfälle. Und diese Motive lassen sich nicht einfach in Kategorien fassen, schon gar nicht einfach in rechtlichen Kategorien. Wir müssen also unterscheiden zwischen rechtlichen und sozialen Kategorien, die wir brauchen, um Migration zu verstehen.
Ist eigentlich eine Veränderung auch zu beobachten in diesen Gründen? Also wenn wir diese schon einteilen, dass man vielleicht über die Zeit sehen kann, die Flucht- oder Migrationsgründe haben sich verändert?
Sicherlich haben sich bestimmte Gründe, Migrationsmotive verändert. Nehmen wir beispielsweise Klimawandel. Es gab zwar schon immer in der Menschheit Migration und Mobilität über Grenzen hinweg aufgrund von Klimaveränderungen. Aber heute können wir aufgrund des menschengemachten Klimawandels eine Zunahme derartiger Migration feststellen. Im letzten Jahr sind etwa 30 Millionen Menschen disloziert, also entwurzelt worden aufgrund von Wetter- und Klimaereignissen. Also da haben sich Veränderungen aufgetan. Wir werden auch da ein Wachstum sehen in den kommenden Jahrzehnten.
Das heißt aber auch, im Prinzip ist in gewisser Weise Migration und Flucht ein Zeichen dafür, dass es der Welt nicht gut geht.
Man könnte sagen, einmal, wenn wir auf die Flüchtlinge aus Bürgerkriegen, aus Gegenden mit Wetter- und Klimaextremen, wenn wir darüber sprechen, ja, das ist ein Indikator dafür, dass es der Welt nicht gut geht. Aber man kann es genauso auch anders sehen. Es gibt auch Migrationen, die der Welt gut tun. Also beispielsweise legale Migration aus Afrika nach Europa für junge Menschen, die dort erstmal einige Jahre weg wollen, sich ein neues Leben aufbauen wollen, vielleicht auch wieder zurückkehren wollen. Also Mobilität erlauben statt Exodus. Wenn also es Korridore gibt für Menschen hin und her zu gehen, also nicht illegal nur Grenzen überwinden zu müssen, dann ist es etwas, was positiv gesehen werden muss, weil dann können sowohl Migranten als auch die Zielländer davon profitieren. Bisher ist es so, dass vor allem die Zielländer einen ökonomischen Benefit haben, nicht so sehr die Herkunftsländer, auch wenn dort Überweisungen eintreffen.
Thomas Feist, Autor des Buches Exit – Warum Menschen aufbrechen – Globale Migration im 21. Jahrhundert. Bei CH Beck erschienen, 400 Seiten, 32 Euro. Das Interview führte Julius Stucke. Indonesien unter niederländischer Kolonialherrschaft. Indonesien unter japanischer Besatzung. Der lange Kampf um Unabhängigkeit. Der belgische Autor David van Reybrouck hat ein umfangreiches Buch über diesen Part der indonesischen Geschichte geschrieben. Revolusi lautet der Titel, denn so wird der damalige Aufstand genannt. Van Reybrouck hatte bereits ein Buch über den Kongo und dessen Kolonialgeschichte geschrieben, jetzt also nach langen Recherchen Indonesien. Unser Rezensent Matthias Bertsch ist sehr angetan von dem Buch und beginnt seine Besprechung mit einem Zitat.
Hast du eine Ahnung, wo Indonesien liegt? Nicht genau. Irgendwo in der Gegend von Bali?
David van Reybrouck zitiert im ersten Kapitel einen unter westlichen Experts beliebten Witz. Indonesien, natürlich den Namen hat man schon mal gehört. Aber wo der Inselstaat genau liegt und was für eine Geschichte er hat, weiß kaum jemand. Nach der Lektüre dieses grandiosen Buches ist das anders. Van Reybrouck ist ein begnadeter Erzähler an der Schwelle zwischen Wissenschaft und Journalismus und zugleich ein Anhänger der Oral History. Die weit über 100 hochbetagten Zeitzeugen, die er interviewt hat, machen deutlich, was es heißt, die niederländische Kolonialherrschaft erlebt oder erlitten zu haben. Im Zentrum steht dabei jener Aufstand, der dem Buch seinen Titel gegeben hat. Revolusi.
In Indonesien ist sie seit Jahrzehnten der unveränderliche Gründungsmythos des weiträumigen, hyperdiversen Staates. Ganz gleich, in welchem Teil Indonesiens ich landete, der Flugplatz war auf sehr vielen der Inseln nach einem Freiheitskämpfer benannt. Straßennamen und Standbilder huldigen nach wie vor der Revolusi. So groß die Unterschiede zwischen den aufeinanderfolgenden Präsidenten in ideologischer Hinsicht auch waren, historisch beriefen sich alle auf dasselbe Ereignis. Den heroischen Perang Kemerdekaan, den Unabhängigkeitskampf gegen die Kolonialmacht.
Eine Kolonialmacht, deren Nachfahren sich bis heute schwer tun, diesem Teil ihrer Geschichte ins Auge zu sehen, weil er so gar nicht ihrem Selbstbild entspricht. Die Niederländer sind ein liberales Volk, keine brutalen Eroberer. Und in der Tat, schreibt Van Reybrouck, begann
das koloniale Abenteuer der Niederländer nicht mit dem Hunger nach Land, sondern mit dem Wunsch nach mehr Geschmack. Die Niederlande fielen nicht in ein Land ein, um dort die Herrschaft zu übernehmen. Sie fielen am Anfang in gar nichts ein und wollten auch nichts übernehmen. Sie wollten nur etwas abnehmen, in erster Linie Gewürze. Schon seit Jahrhunderten waren asiatische Gewürze in Europa hochgeschätzt.
Das Monopol für den Handel mit Südostasien hatte die Vereinigte Ostindische Kompanie, eine Aktiengesellschaft, die internationale Verträge abschließen, Recht sprechen und Soldaten anwerben durfte. Sie nahm Schritt für Schritt und im Zweifelsfall mit brutaler Gewalt jene Inseln in Besitz, die heute Indonesien heißen. Dann übernahm der Staat diese Aufgabe, sodass die Niederlande schließlich eine Kolonie besaßen, die 50-mal so groß wie das Mutterland war. Das Verhältnis zu den Kolonisierten fasste ein hoher niederländischer Beamter so zusammen.
Kommerzielle Orientierung und Reserviertheit haben den Niederländern in Indonesien ihren Stempel aufgedrückt. Das Ergebnis war Gleichgültigkeit, das ist das richtige Wort, Gleichgültigkeit gegenüber allem, was die anderen Bevölkerungsgruppen betraf.
Gleichgültig, aber nicht gleichwertig. In der Hierarchie standen oben die Niederländer, darunter die Indos, die einen niederländischen Vater und eine Mutter aus Java oder Sumatra hatten, und ganz unten die einheimische Bevölkerung. Es waren vor allem junge Männer und Frauen, die diese Mischung aus Ignoranz und Rassismus irgendwann nicht mehr akzeptierten und die Unabhängigkeit forderten, führt der Autor aus. Zunächst konkurrierten Nationalisten, Marxisten und Muslime untereinander, doch dem charismatischen Sukarno, später der erste Präsident Indonesiens, gelang es, die drei Strömungen zu vereinen unter der Flagge des Nationalismus.
Der Architekt Sukarno sprach klar und einfach. Eine wichtige Rolle spielten Gegensatzpaare Sini und Sana, hier und dort. Hier wir, dort sie. Hier die Indonesier, dort die Holländer.
Und dann waren da noch die Japaner. Die Kapitel über ihre Besatzung Indonesiens gehören zu den spannendsten des Buches, auch weil sie das unterschiedliche Verhältnis zu Kolonialismus und Faschismus deutlich machen. Viele Indonesier begrüßten die japanische Invasion zunächst, weil die asiatischen Brüder die verhassten Niederländer vertrieben. Doch schnell wurde deutlich, dass die Japaner nicht als Befreier, sondern als neue Herrscher kamen, die nur an den Rohstoffen des Landes interessiert waren. Der Faschismus ist noch schlimmer als der Kolonialismus, zitiert van Reybrouck indonesische Unabhängigkeitskämpfer, die in den Niederlanden die deutsche Besatzung erlebten und sich dem Widerstand gegen die mit Japan verbündeten Nazis anschlossen. Als Japan im August 1945 kapitulierte und Sukarno mit ein paar Getreuen die Republik Indonesien ausrief, erkannten die Niederlande dies allerdings nicht an. Erst nach 4 Jahren Kampf und brutaler Gewalt auf beiden Seiten sah die Regierung ein, dass sie die Unabhängigkeit nicht aufhalten konnte. Das letzte Kapitel des Buches ist dem Weiterwirken der Revolusi gewidmet. Im April 1955 eröffnete Präsident Sukarno in Bandung ein Treffen zahlreicher Staatslenker, die mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung vertraten.
Dies ist die erste internationale Konferenz farbiger Völker in der Geschichte der Menschheit. Es bedeutet einen Neuanfang in der Geschichte der Welt, wenn Oberhäupter asiatischer und afrikanischer Völker einander in ihren eigenen Ländern begegnen können. Wir sind vereint durch die gemeinsame Ablehnung von Kolonialismus in jeder denkbaren Form. Wir sind vereint durch die gemeinsame Ablehnung des Rassendenkens.
Dass zu den Teilnehmern auch der Großmufti von Jerusalem, Al-Husseini, gehörte, zu dem antisemitischen Rassedenken der Nazis keineswegs ablehnend gegenüberstand, verschweigt van Reybrouck. Sein Interesse gilt dem ebenfalls anwesenden ägyptischen Staatschef Nasser, der den Geist von Bandung in die arabische Welt trug und dort als Held gefeiert wurde, als er den in britisch-französischem Besitz befindlichen Suezkanal verstaatlichte. Wenig später wurden in Rom die römischen Verträge, das Gründungsdokument der EU, unterzeichnet. Kein Zufall, ist der Autor überzeugt.
Ohne Bandung kein Suez, ohne Suez kein Europa. Die europäische Einigung sollte die energische Reaktion Europas auf den Antiimperialismus des Südens sein. Der niederländische Außenminister Josef Luns meinte, die römischen Verträge sicherten nicht nur mehr Wohlstand auf dem alten Kontinent, sondern zugleich die Fortsetzung von dessen großer weltweiter Kulturmission. Nicht post-, sondern spätkolonialistisches Denken lag der europäischen Einigung zugrunde.
Revolusi endet mit einer düsteren Prognose. Das Zeitalter des Kolonialismus ist vorbei, aber solange der Kapitalismus besteht, zitiert van Reybrouck eine seiner Zeitzeuginnen, wird die Welt weiter in die ökologische Katastrophe getrieben. Sind wir die Kolonisatoren künftiger Generationen?
Sie hörten die Rezension von Matthias Bertsch über David van Reybroucks Buch Revolusi. Indonesien und die Entstehung der modernen Welt. Übersetzt von Andreas Ecke, im Surkamp Verlag erschienen. Es füllt 752 Seiten und ist für 34 € zu erstehen. Am 3. Oktober macht Andruck Pause, dann hören Sie abends die Sportsendung am Feiertag. Alle Beiträge finden Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Für heute danke fürs Lauschen. Am Mikrofon war Katrin Stövesand. Tschüss und bis bald.